Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 28. April. Ich bin Matthias Peer. Wir sprechen heute über die Petersburger Klimadialoge und über die Corona-App der Bundesregierung. Zuerst aber die Nachrichten. Im Versuch, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, gibt es in Deutschland einen Rückschlag. Die Ansteckungsrate ist zuletzt wieder gestiegen. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Die Rate liegt jetzt bei 1,0%. Das bedeutet, dass statistisch ein Infizierter einen weiteren Menschen ansteckt. Kanzlerin Angela Merkel hat zuvor gewarnt, dass schon sehr kleine Änderungen der Ansteckungsrate erhebliche Folgen haben können. Um die Epidemie einzudämmen, muss die Rate dauerhaft unter 1 liegen. Die Innenminister der EU sprechen heute in einer Videokonferenz über die Grenzkontrollen im Schengen-Raum und über mögliche Lockerungen. In Deutschland werden unter anderem die Grenzen zu Österreich, Frankreich, Dänemark und der Schweiz überwacht. Bei der Videokonferenz wollen die Minister außerdem über die Folgen der Pandemie für die Asyl- und Migrationspolitik beraten. Auch die Lage an der griechisch-türkischen Grenze soll ein Thema sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Was jetzt? Ich bin Fabian Scheler. Am Freitag habe ich Ihnen hier im Update vom digitalen Klimaprotest der Friday for Future Aktivisten berichtet. Und es gibt ja auch genug Gründe, weiter zu demonstrieren. Das erste Quartal 2020 war in Europa das wärmste seit 100 Jahren. Hamburger Forschern zufolge wird der Nordpol bis 2050 an einigen Sommern eisfrei sein. Und regnen wird es, glaube ich, auch erst in 3 Jahren wieder. Um das Thema trotz Corona politisch anzugehen, findet seit gestern und bis heute noch in Berlin der Petersburger Klimadialog per Videokonferenz statt. Das ist ein jährliches, eher informelles Treffen, um die großen Klimakonferenzen der UN vorzubereiten. Dieses Jahr mit so etwa 30 bis 35 Teilnehmern. Petra Pinsler ist Korrespondentin im Hauptstadtbüro der Zeit und sie beobachtet den Dialog für uns. Hallo Petra.
Hallo.
Petra, viele sagen jetzt, wir müssen 2 Krisen auf einmal lösen. Corona wie der Klimawandel sind globale Menschheitsherausforderungen. Welches Ziel hat denn da der Dialog und wie will er sich überhaupt Gehör verschaffen?
Also glaube ich, ganz wichtig ist vor allem erstmal, dass der überhaupt stattfindet. Der findet digital statt, aber es ist eine der ganz wenigen internationalen Konferenzen, die es im Moment gibt. Und allein das ist schon ein Zeichen, dass eine Menge Regierungen sich da doch auch reinschalten und sagen, ja, das Thema, das brennt uns im wahrsten Sinne des Wortes auf den Fingern. Wir müssen da einfach was tun. Der Dialog selber wird keine Beschlüsse haben, die am Ende dann die Länder zwingen, tatsächlich was umzusetzen. Aber es ist schon wichtig, dass sie sich überhaupt mal darüber verständigen, wo sie im Moment stehen und wie sie möglicherweise auch international kooperierend zusammen weitermachen können bei dem Problem. Denn dass es eins ist, ich glaube, da sind sich inzwischen alle einig. Man muss ja nur aus dem Fenster schauen.
Das stimmt, das stimmt. Jetzt gucken ja auch alle schon nach vorne auf die Zeit nach Corona oder zumindest ein Leben mit Corona. Dann wird die Wirtschaft auch wieder weltweit hochgefahren. Staaten werden massive Konjunkturprogramme auflegen. Und es gibt jetzt die Forderung, Corona-Staatshilfen an den Klimaschutz zu koppeln. Wie stehen denn die Chancen dafür?
In der Bundesregierung sind die im Moment auch kräftig dabei zu diskutieren oder andersrum gesagt, sie fangen gerade mal an zu diskutieren, denn im Moment wird das Geld ja noch komplett konditionsfrei ausgegeben. Aber tatsächlich, wenn man dann sagt, wir wollen Konjunkturprogramme, um die Wirtschaft anzukurbeln, ist es durchaus eine Frage, was kurbelt man denn an? Wollen wir zu dem Zustand zurück vor der Krise, der ja, wenn man sich das unter Klimagesichtspunkten anguckt, nicht wirklich gut war? Also ist die Antwort, nein, dahin wollen wir nicht zurück. Wir brauchen was anderes. Und wie man das dann macht, also ob man beispielsweise eine grüne Abwrackprämie für Autos nochmal wieder macht oder eine grüne Abwrackprämie für Flugzeuge, darüber findet die Diskussion jetzt wirklich statt und die geht richtig los in den nächsten Wochen. Ich glaube, das Wichtige ist, was man dann, da wird viel auch an Nachrichten durch den Äther gehen, worauf man schauen sollte, ist zu gucken, was ist da tatsächlich drin. Also nicht alles, was grün angestrichen ist, wird am Ende tatsächlich auch grün sein. Auf den Inhalt kommt es an.
Jetzt soll ja dieser Petersburger Dialog immer auch den nächsten UN-Klimagipfel vorbereiten. Der wäre dieses Jahr eigentlich in Glasgow über die Bühne gegangen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben auf 2021. Was bedeutet denn diese Verlegung?
Die Sorge ist groß und deswegen sind diese Petersburger Gespräche auch so wichtig, dass mit dem Verschieben dieses Gipfels in Glasgow auch die Anstrengungen vieler Länder im Klimaschutz mehr zu tun, jetzt nochmal besonders nachlassen. Denn diese UN-Klimakonferenzen, die haben ja keine sanktionierende Wirkung. Also wenn ein Land dann nicht liefert, dann kann es nicht irgendwie bestraft werden. Aber es ist schon peinlich auf der Weltbühne. Und wenn es diese Weltbühne jetzt nicht mehr gibt, dann ist die Gefahr eben durchaus groß, dass Länder sagen, naja, interessiert eh keinen, dann können wir es auch lassen. Denn es ist ja nicht in allen Ländern so eine wache Öffentlichkeit wie hier. Es sind nicht in allen Ländern die Fridays for Future so stark wie hier. Deswegen sind diese Konferenzen so wichtig. Und in Glasgow sollte tatsächlich nochmal, sollten Länder nochmal ihre Anstrengungen und Bemühungen erhöhen. Also die sollten quasi mit höheren Zielen dahin kommen und sagen, wir machen mehr, denn sonst schaffen wir das 1,5-Grad-Ziel nicht. Und was das bedeutet, das wissen wir ja alle.
Petra Pinsler war das. Sie beobachtet den Petersburger Klimadialog für uns. Vielen Dank.
Danke auch.
Und sonst so?
Heute belebe ich hier eine recht angestaubte Kategorie bei uns wieder, nämlich den Buchtipp. Ich lese derzeit einigermaßen begeistert Eugen Ruges Metropol. Es ist die Geschichte seiner Großmutter, die in der Sowjetunion der 1930er Jahre spielt. Die Großmutter ist vor den Nationalsozialisten geflüchtet und arbeitet in Moskau für den Nachrichtendienst der Komintern, in dem Kommunisten aller Länder beschäftigt sind. Ich zumindest habe bisher kein Buch gelesen, das den politischen Terror dieser Vorkriegsjahre so anschaulich beschreibt. Und es ist ja auch ein Stück deutscher Geschichte, das in Moskau spielt. Und das ist für mich so eine Art blinder Fleck, sage ich mal. Und außerdem finde ich, dass es auch eine Art Stadtporträt von Moskau ist. Da ist Eugen Ruge wirklich ein super Roman gelungen. Kann ich empfehlen. Die Corona-App. Runterladen, Bluetooth an und schon meldet sie sich, falls ich länger als 15 Minuten und unter 2 Metern Abstand Kontakt mit einem Infizierten hatte. So zumindest der grobe Plan. Ich weiß nicht, ob Sie den Streit darum mitbekommen haben. Es gab nämlich 2 Lösungen, eine zentrale und eine dezentrale Variante. Die zentrale Variante, so sagten es Datenschützer und Wissenschaftler, werde eine beispiellose Überwachung nach sich ziehen und deshalb zogen sich einige namhafte Partner aus dem Projekt vergangene Woche zurück. Die Bundesregierung hielt trotzdem am Freitag noch an dieser Variante fest, bis zum Sonntag. Dann doch die Wende zum dezentralen Ansatz. Ja, warum eigentlich und was kann der? Darüber spreche ich mit Lisa Hegemann. Sie ist Digitalredakteurin bei Zeit Online. Hallo Lisa.
Hallo Fabian.
Lisa, woher kam dieser Sinneswandel?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn die Bundesregierung ist ja sonst nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie auf Digitalexperten hört. In diesem Fall kann man vermuten, dass es mit der Akzeptanz der App zusammenhängt. Aktuell geht man davon aus, dass sich etwa 60% der Menschen in Deutschland die App herunterladen müssten, damit sie wirklich etwas ausrichten kann, also damit man wirklich Infektionsketten nachvollziehen kann und manche sagen sogar, damit man die aktuelle Kontaktsperre beenden kann. Und damit Leute sowas freiwillig machen, müssen sie natürlich schon darauf vertrauen, dass ihre Daten nur für diese Zwecke verwendet werden, also wirklich nur für die Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten und nicht für andere Bereiche. Und offenbar geht man davon aus, dass dieses Vertrauen beim dezentralen Ansatz etwas größer ist. Und hinzu kommt, dass Apple und Google in einer eher ungewöhnlichen Kooperation vor einigen Wochen angekündigt haben, ihre Schnittstellen für Regierungsbehörden und solche Apps zu öffnen. Und auch sie befürworten ein dezentrales Konzept. Das heißt, ein zentraler Ansatz hätte möglicherweise auf den 2 wichtigsten Betriebssystemen, iOS und Android, gar nicht funktioniert.
Ebenfalls sehr bemerkenswert ist jetzt, dass die Opposition, genauer Digitalpolitiker von FDP und Linken, Jens Spahn dafür loben, für diesen Kurswechsel. Und auch der Chaos Computer Club, der nannte es genau die richtige Entscheidung. Das hört man sehr selten, wenn es um eine Regierungsentscheidung geht. Warum sind die denn so begeistert? Was kann die Dezentrale, was die zentrale Lösung nicht kann?
Also beide Ansätze sollen über Identifikationsnummern funktionieren. Das heißt, über Bluetooth würden alle Smartphones, auf denen die Apps installiert ist, diese Kennziffern austauschen bei einer bestimmten Länge eines Kontakts und einem bestimmten Abstand während eines Treffens. Also genau das, was du gerade sagtest, 2 Meter, 15 Minuten, dann werden diese Identifikationsnummern ausgetauscht. Persönliche Daten wie Telefonnummer, Name oder Standort würden nicht abgefragt. Und das bedeutet, auch wenn ich mich infiziere, soll meine Identität nicht bekannt werden. Beim zentralen Ansatz, und das ist jetzt hier der entscheidende Punkt, wäre auf einem Server gespeichert worden, welche Identifikationsnummern mit welchen anderen in Kontakt standen. Das haben viele mit Sorge beobachtet, weil sich Identifikationsnummern mithilfe von anderen Technologien möglicherweise trotzdem auf eine einzelne Person zurückrechnen hätte lassen können. Also zum Beispiel, wenn man zusätzlich die Daten von einer Überwachungskamera auswertet, kann man vielleicht doch sagen, Fabian Scheler hat am 28. April einen Infizierten getroffen. Und natürlich kann die Regierung immer versprechen, dass sie Daten nach einer Corona-Krise löscht, aber ob das auch passiert, ist kaum überprüfbar. Und bei einem dezentralen Ansatz braucht man dieses Vertrauen einfach gar nicht. Das haben Expertinnen und Experten immer wieder betont, weil die Kontaktdaten werden quasi nur auf dem Telefon ausgetauscht. Das heißt, wenn ich mich jetzt infiziere, dann lade ich meine Kontaktliste, also alle Identifikationsnummern der Geräte, in deren Nähe ich mich befunden habe, auf einen Server hoch. Ich habe aber selbst die Kontrolle darüber, ob ich das mache. Und der zweite Punkt ist, wenn ich irgendwie selbst wissen will, ob ich mit jemandem in Kontakt gestanden habe, der mit Corona infiziert ist, dann lade ich mir diese Nummern runter und es wird auf meinem Gerät abgeglichen. Das heißt, diese Kontaktverfolgung findet nicht auf einem Server statt, sondern auf meinem Telefon. Das ist etwas vereinfacht ausgedrückt die Debatte gewesen.
Letzte Frage, kurze Antwort. Müssen wir die App alle installieren?
Wir müssen nicht. Die Bundesregierung hat mehrfach betont, dass die App auf Freiwilligkeit beruht. Es gibt halt diverse Menschen, die argumentieren, wenn wir uns alle irgendwann mal wieder freier bewegen wollen, dann kann diese möglicherweise dazu beitragen. Ich sage das deshalb so vorsichtig, weil auch darüber gibt es noch Diskussionen.
Der genaue Start der App ist noch offen. Kanzleramtschef Helge Braun und Gesundheitsminister Jens Spahn sagten aber sehr bald einsatzbereit. Die genaue Funktionsweise und ein Kommentar zur neuen Lösung natürlich bei uns im Digitalressort und auch als Link hier in den Shownotes. Wir sind gespannt, wie es dann aussehen wird. Vielen Dank dir, Lisa.
Gerne.
Und das war Was Jetzt am Morgen. Später noch das Update. Uns erreichen Sie wie immer unter wasjetzt@zeit.de. Bleiben Sie sportlich und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss. Lisa, mein letzter App-Download war ein Dartzähler, weil ich mir eine Dartscheibe gekauft habe. Deiner?
Das weiß ich nicht mehr. Ich lade nicht so viele Apps runter, muss ich dazu sagen. Ich glaube, als letztes habe ich mir Signal oder so auf so ein Testgerät geladen.